Schönen guten Morgen und ein gutes neues Jahr wünsche ich euch. Ja. Schön, dass ihr da seid. Das neue Jahr beginnt zumindest predigtmäßig so, wie das alte aufgehört hat. Das heißt, wir schauen weiter im ersten Brief, den der Petrus geschrieben hat. Und wir schauen uns heute einen Text an. Im Gegensatz zu den Abschnitten, die jetzt an den letzten Sonntagen dran waren, enthält der Text keine sehr kniffligen oder auch keine sehr schwer verständlichen Passagen. Es sind hauptsächlich Anweisungen für das Gemeindeleben, für das Miteinander in der Gemeinde. 1. Petrus 4, von Vers 7 bis Vers 11. Und da heißt es: Das Ende aller Dinge ist nahe. Seid also besonnen und nüchtern und betet. Vor allem haltet fest an der Liebe zueinander, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid untereinander gastfreundlich, ohne zu murren. Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und wer redet, der rede mit den Worten, die Gott ihm gibt. Und wer dient, der diene aus der Kraft, die Gott verleiht. So wird in allem Gott verherrlicht durch Jesus Christus. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Ja, wir werden uns diese Passage jetzt ein bisschen genauer anschauen. In der Mitte des Textes, da finden wir einen Satz, den kennt man fast als Überschrift nehmen. Ja. Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Die Gnade, ja, ist heute schon vorgekommen in den Liedern, in den Gebeten. Die Gnade ist ganz einfach das pure Geschenk, das wir von Gott bekommen haben, ohne jede Gegenleistung. Und Gott gibt Gnadengaben gern. Aber wir sind nur Verwalter, nicht zum Eigennutz einzusetzen, nicht egoistisch, sondern sie sollen der Gemeinde dienen, diese Gaben. Ja, aber zu Beginn des Textes haben wir eine Feststellung. Das Ende ist nahe. Ja, was ist damit gemeint? Hat man mal herumgeschaut zum Thema Ende der Welt oder so. Da gibt es ja auch so, ja, sagen wir mal, wissenschaftliche Hypothesen. Was könnte zu einem Ende der Welt führen? Und ich habe da nur beispielhaft ein paar Dinge gefunden. Zum Beispiel, ein super Ausbruch eines Vulkans führt zu einem weltweiten dauerhaften Winter und aus. Ja. Oder es schlägt ein riesiger Meteorit ein, ja, der zu Tsunamis führt, die hunderte Meter hoch sind und weiß ich, was alles für Folgewirkungen hat. Ganz, gar nicht uninteressant habe ich gefunden, es könnte auch ein Bevölkerungsrückgang eintreten. Ja. Als Beispiel, ja, wenn die Bevölkerungsentwicklung so wie jetzt weitergeht, gibt es im Jahr 3000 keine Japaner mehr. Ja, ist so. Aber, oder die globale Erwärmung, das Thema ist uns ja, ja immer in, sozusagen, wird uns immer wieder bewusst. Die globale Erwärmung macht die Erde unbewohnbar. Dann auch nicht neu, ein weltweiter Atomkrieg. Also menschengemachtes Ende. Oder es tritt eine globale Hungersnot, eine unkontrollierbare Pandemie. Oder ein schwarzes Loch explodiert und alles ist vorbei. Ja. Aus die Maus, Ende Gelände, nicht, wie man so bei uns sagt. Nicht. Ja, ob diese Hypothesen stimmen, ja, ob sie eintreten, wir wissen es nicht. Ja. In der Bibel gibt es einige Hinweise, die auf manches vielleicht hindeuten, aber auch wenig Konkretes. Ja. Also wie soll man jetzt das verstehen, das Ende ist nahe. Wir haben also hier das Jahr 0 und recht bald nachher schreibt der Petrus seinen ersten Brief. Wir hingegen stehen heute im Jahr 2024. Einige Jährchen sind seither vergangen, wo der das geschrieben ist. Das Ende ist anscheinend noch nicht in Sicht. Nun, dieser Petrus, der das schreibt, der war einer von den 12 Jüngern, die 3 Jahre lang engsten Kontakt mit Jesus gehabt haben. Er war dabei, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist und hat gehört, was diese Engel, oder ich weiß nicht, was das waren, gesagt haben. Die haben gesagt, so wird er wiederkommen, dieser Jesus. Und die haben das fest geglaubt. Und er war auch dabei, als Jesus von einem Art Ende gesprochen hat. Wer ihm das interessiert, der soll sich das durchlesen. Zum Beispiel Matthäus Evangelium Kapitel 24. Da geht es um das Ende und was passiert oder vorher passiert oder noch passieren soll. Ja. Und diese Worte hat er vielleicht auch noch im Kopf, der Petrus, wo er sagt, das Ende aller Dinge ist nahe. Vielleicht sollte man kurz einmal einschieben, was meint man eigentlich mit Ende? Hast das Ende alles vernichtet, alles weg, aus? In dem Text, der da steht, steht das nicht so. Ende, da gibt es verschiedene Worte und da gibt es andere Sprache, eine andere Bedeutung. Das Wort, das hier dahinter steht im Griechischen, das heißt nicht unbedingt Ende, Vernichtung, sondern Ende im Sinn von Vollendung. Ja. Ein Plan, ein Weg kommt zu seinem Ende. Was nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, ja. Weil es eine Vollendung gibt, das ist ja was Gutes. Also was fangen wir damit an? Ja. Wenn wir uns jetzt den Matthäus 24 anschauen würden, da würden wir die wildesten Dinge lesen. Schreckliche Dinge werden da angekündigt. Kriege, Hungersnöte, Naturkatastrophen, Verfolgung und so weiter. Und jetzt ist die Frage, ja, müssen wir uns da fürchten, ja, vor dem, was da steht? Was da alles angekündigt ist. Und da, denke ich, müssen wir uns aus heutiger Sicht ein bisschen fragen, ja, was da der Matthäus aufgeschrieben hat. Diese Prophezeiungen, die Jesus selbst gemacht hat. Aus heutiger Sicht, ja, fast 2000 Jahre später, kann es sein, dass manches davon schon längst eingetroffen ist? Und wenn wir in die Geschichte schauen, dann ist das sehr naheliegend, dass manches schon eingetroffen ist. Wo hat es denn schon die größte Christenverfolgung jetzt relativ gesehen gegeben? Im Römischen Reich. Ein paar Jahre nachdem der Petrus diesen Brief geschrieben hat, ist es so richtig losgegangen. Und über Jahrzehnte sind Christen verfolgt worden, im ganzen Römischen Reich, sozusagen in der ganzen damals bekannten Welt. Also das war schon sehr schlimm. Kriege hat es immer schon gegeben. Denkt man nur an das vorige Jahrhundert. Allein in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 2 schreckliche Weltkriege. Dann Naturkatastrophen und. Da denkt man sich, es wird ja immer schlechter. Und man könnte wirklich hier ein bisschen pessimistisch werden und sagen, naja, was uns nur alles bevorsteht, was da alles noch auf uns zukommt. Aber es könnte auch sein, dass, wie gesagt, einiges schon eingetroffen ist. Dann brauchen wir uns gar nicht fürchten vor den schlimmen Dingen. Und wenn wir in der Bibel lesen, da gibt es so einen Begriff, das heißt die große Trübsal, vielleicht habt ihr das schon irgendwo einmal gehört. Vielleicht liegt es schon hinter uns. Und wir können optimistisch in die Zukunft blicken. Und wenn man glaubt, es ist in dieser Welt alles so schlecht, dann denke ich, hat das auch einen Grund, weil wir so viel wissen. Ja. Wir wissen buchstäblich, ja, wann ein Pekinger Fahrradl umfällt. Ja. Wissen wir das. Ja. Die Medien können das transportieren. Und so, und es werden vor allem schlechte Nachrichten transportiert. Und so entsteht der Eindruck, es ist alles schlimm, es ist alles schlecht. Wir leben nur in der größten Krise. Aber es ist nicht wirklich so. Es gibt Untersuchungen, die sagen zum Beispiel, dass der Hunger in der Welt und die Armut abgenommen hat. Man muss immer relativ sehen. Ja? Natürlich, wenn die Bevölkerung der Erde aufs Doppelte anwächst, wird auch die Anzahl der Armen und der Hungernden wahrscheinlich mit ansteigen. Aber es ist nicht im gleichen Maß gestiegen. Also es ist nicht immer alles schlechter geworden und nicht immer war früher alles besser. Also erlauben wir uns manchmal einen optimistischen Blick in die Zukunft. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Im Sinne von einer, nicht von einem Ende, das alles vernichtet, sich zu fürchten, sondern sich zu freuen auf die Vollendung. Das heißt ja auch, dass eine neue Erde geschaffen wird, sagt Petrus dann in seinem zweiten Brief. Aber das ist natürlich ein Thema, das könnte man stundenlang ausbreiten und untersuchen, und darum soll es heute nicht unbedingt gehen. Ja, wir schauen weiter. Ich habe schon gesagt, es sind einige Anweisungen im Text heute, die gar nicht so schwer verständlich sind. Da heißt zum Beispiel, seid besonnen und nüchtern und betet. Seid besonnen. Was heißt das? Ist gar nicht so schwer zu verstehen. Das heißt ganz einfach, hin und wieder, sage ich mal, hin und wieder den Verstand einschalten. Ja. Hin und wieder ja, seinen Verstand einsetzen, sich nicht unbedingt immer nur auf das berühmte Bauchgefühl zu verlassen, das kann auch täuschen. Salopp formuliert, ja, Hirn einschalten. Wir haben ja eines. Und in allen Dingen, auch in der Gemeinde, ja, ist es erlaubt, ja, realistisch besonnen zu denken, seinen Verstand einzusetzen. Nüchtern geht fast in die gleiche Richtung. Natürlich ist nicht nüchtern im Sinne von leerer Magen oder nicht alkoholisiert gemeint, sondern wieder einen realitätsbezogenen Blick auf die Dinge zu haben. Realistisch sein, die Tatsachen, die man sieht, auch als solche zu erkennen und nicht auszuklammern. Und das Ganze natürlich auch im Gebet. Auch das Gebet gehört zum Leben des Gläubigen dazu. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, ja, ich könnte auch mein Gebetsleben besonnen und nüchtern, realistisch gestalten. Ein ganz simples Beispiel. Da sage ich, suche jetzt am Tag eine Zeit, wo ich beten kann. Dann ist es wahrscheinlich nicht sehr besonnen, wenn ich sage, ich mache das um 4 Uhr in der Früh oder um 23 Uhr, weil da ist meine irgendwie Aufnahmefähigkeit wahrscheinlich nicht mehr so ganz da. Und es wäre, ich würde mich selbst damit überfordern. Also ganz einfach realistisch sein bei den verschiedensten Dingen. Ja, wie geht's weiter? Was haben wir noch an Anweisungen? Vor allem Liebe. Vor allem haltet fest an der Liebe zueinander, denn die Liebe deckt viele Sünden zu, heißt es. Eine anhaltende Liebe, so steht es in anderen Übersetzungen, Das Liebesgebot ist uns ja nichts Neues. Das ist das größte Gebot, sagt Jesus auf die Frage. Das ist die Liebe, die Gottesliebe und die Nächstenliebe. Und daher kein Wunder, dass Petrus das hier auch aufgreift. Er zitiert hier noch einmal kurz das Alte Testament, nämlich der Halbsatz: Die Liebe deckt viele Sünden zu. Stammt aus den Sprüchen. Stammt aus den Sprüchen. Und ja, was heißt das? Das heißt natürlich nicht, dass man die Sünde oder Fehlverhalten so ignoriert oder unter den Teppich kehrt, sondern die Liebe ermöglicht eines, nämlich einen guten Umgang mit Fehlverhalten, nämlich Vergebung. Es ist ja Gott, der uns vergeben hat, unsere Sünden, unser Fehlverhalten. Und in dem Sinn kann die Liebe viele Fehler, viele Sünden zudecken. Erst die Liebe ermöglicht uns auch die Vergebung. Wir brauchen das täglich im Umgang mit unseren Familienmitgliedern, mit unseren Freunden. Wir brauchen das. Und ihr kennt vielleicht die Passage, wo Jesus gefragt wird, wie oft man vergeben muss. Und Jesus sagt so 70 mal 7 Mal oder so. Also so oft kann man gar, so weit kann man gar nicht zählen. So oft muss man, soll man vergeben. Dann gastfreundlich zu sein. Seid untereinander gastfreundlich, ohne zu murren. Jetzt reizt es mich gerade, Entschuldigung. Ja, die Gastfreundschaft hatte damals eine, zusätzlich zu dem, was bei uns ist, eine wichtige Eigenschaft, also eine wichtige Aufgabe. Also touristische Unterkünfte, ja, Gasthof, Pension, Hotel, das hat es ja damals nicht gegeben. Und so waren Leute, die unterwegs waren auf Wanderschaft, Wanderprediger oder Missionare, an die denkt man vielleicht auch, die waren darauf angewiesen, dass sie dort, wo sie fremd waren, ganz einfach aufgenommen worden sind in die Häuser und dort versorgt wurden. Heute ist diese Funktion vielleicht nicht mehr von Bedeutung, aber ich glaube, trotzdem hat auch die Gastfreundschaft für uns Bedeutung. Sie ermöglicht erst, dass man sich einmal in entspannter Atmosphäre zusammensetzt, so ein bisschen kennenlernt, ganz einfach Zeit miteinander verbringt. Ja, das Ganze ohne Murren. Ohne Murren. Ja, gastfreundlich zu sein, manchmal kostet es Kraft, es kostet auf jeden Fall Zeit und meistens ein bisschen Geld auch. Also es kostet schon was, aber es bringt auch was. Ja. Und wenn wir da von Gnade gesprochen haben zuerst und Gnadengaben, die es gibt, so können wir gleich einmal sagen, wenn, ja, wenn wer jetzt gerne Gäste hat oder gerne Leute einlädt, na, dann ist das für ein Geschenk. Dann ist seine Gabe, seine Gnadengabe von Gottes, gastfreundlich zu sein. Und um einige dieser Gnadengaben, Geschenke von Gott, geht es noch weiter. Aber zuerst eben diese Verwaltung der Gnade. Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes und jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. In anderen Übersetzungen wird es sogar so geschrieben, dass jeder eine Gabe hat. Also es ist jeder aufgefordert, seine Gaben in der Gemeinde einzusetzen. Und bei uns, wir sind eine kleine Gemeinde, da ist wirklich praktisch jeder gefordert. Jeder gefordert, seine Gabe einzubringen. Und da sind wir nur Verwalter. Da Das heißt, die Gaben dienen uns nicht als Eigennutz, sondern zum Wohle der Gemeinde sollen sie eingesetzt werden. Zwei Gaben nennt Petrus noch ausdrücklich. Das Wort und die Tat, könnte man sagen. Im 11. Vers sagt er, wer redet, rede mit den Worten, die Gott ihm gibt. Die Worte, die Gott ihm gibt, ich glaube nicht, dass da gemeint ist, dass einer ständig Bibelsprüche rauslässt. Ja? Auch gut, aber ich denke nicht, dass das so gemeint ist. Es ist vielleicht eher das, was in anderen Passagen als prophetisches Reden bezeichnet wird. Das heißt, eine Aussage zu einem aktuellen Thema. Es geht um Worte, die aus dem Hören auf Gott kommen. Aus dem Gebet zum Beispiel. Und dann das Tun wird hier auch noch angesprochen im Vers 11. Das heißt, wer dient, der diene aus der Kraft, die Gott verleiht. Das Dienen, da steckt das Wort dahinter, wo wir kennen die Begriffe Diakonie oder Diakon. Geht auf die Apostelgeschichte zurück, wo die Versorgung der Witwen und so weiter und die Versorgung, die praktische Versorgung mit Lebensmitteln und so weiter ein Thema war. Und da wurden die Diakone eingesetzt. Also die Leute, die praktische Dienste, praktische Hilfeleistung geben, das sind die Diakone. Und auch das ist eine wichtige Sache. Ja? Einander praktisch zu helfen. Es können große Dinge sein, ein Umzug, weiß nicht, ein kleines Projekt, Bauprojekt oder auch kleine Dinge, dass man nur schnell einen Dienst übernimmt, einen Botendienst oder sonst irgendwas. Ganz einfach das Praktische tun. Ja. Und jeder soll das tun mit der Kraft, die Gott ihm verleiht. Ja, so sind wir schon am Schluss der Betrachtung dieser Stelle. Und ja, bei allem, was wir da tun und denken, ist mir da der berühmte Komponist Johann Sebastian Bach eingefallen. Der hat angeblich am Schluss, wenn er mit einem Werk fertig war mit dem Komponieren, hat er immer hinten hingeschrieben, Gott allein die Ehre. Ja. Mit der Abkürzung SDG, Latein, glaube ich, Sola Deo Gratia oder so ähnlich. Ne? Hast du das? Ja. Gott allein die Ehre. Und so ähnlich schließt auch der Petrus diese Passage. Und so, indem er jetzt besonnen und nüchtern agiert, indem er betet, indem er wirklich sich als Verwalter der Gnadengaben Gottes einsetzt, im Wort und in der Tat, so wird in allem Gott verherrlicht durch Jesus Christus. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen.